Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Ich weiß gar nicht, ob es heute sowas gibt, aber wir hatten immer in regelmäßigen Abständen so etwas wie die, ich glaube, das nannte sich die Bundesjugendspiele, Leichtathletikmeisterschaften oder Wettkämpfe. Es war für mich noch nicht so unbedingt der dollste Tag, weil so eine Sportskanone war ich nicht. Besser als heute, aber nicht immer vorneweg. Und die meisten guten Urkunden, die gingen wirklich an andere. Ich hatte mal zweiten, dritten Platz vielleicht mal. Das war auch Maximum, was ich rausholen konnte. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich, wenn es um einen Wettlauf ging, da hatte ich meine besonderen Schuhe mit. Es waren keine weichen Schuhe, in denen ich so schön versunken bin. Nein, es waren eher ziemlich dünne Sohle. Mir ging es darum, ich musste den Platz, auf dem ich laufe, musste ich spüren können. Ich hatte das Gefühl, diese Schuhe machen mich schneller, weil ich das Gefühl für die Bahn hatte. Und es war wirklich ein tolles Gefühl, wenn ich am Laufen war, das Ziel vor mir sah und da war ausnahmsweise mal keiner vor mir, der vor mir ans Ziel kam, aber das kam relativ selten vor. Die Schuhe aber, das war mir wichtig. Diese Schuhe, die mich schneller machten, das war wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch im Glaubensleben geht, aber auch im Glaubensleben geht es darum, vorwärts zu gehen. Im Glaubensleben geht es nicht darum, aus der Stelle zu stehen, vielleicht sogar Rückschritte zu gehen. Auf der Glaubensbahn geht es auch darum, vorwärts zu laufen. Das Thema, das ich heute habe, das habe ich überschrieben, Schritte, um siegreich zu leben. Schritte, und zwar praktische Schritte, um siegreich zu leben in meinem Glauben. Im 12. Kapitel des Hebräerbriefs benutzt der Schreiber, und das ist das Interessante, genau das Bild eines Läufers. Da heißt es nämlich, da fordert er die Hebräer dazu auf und sagt, lasst uns aber laufen mit Geduld in dem Kampf, der für uns bestimmt ist. Und dann kommt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das finde ich recht interessant, was er hier sagt. Er sagt hier nicht wie ich, zieh die richtigen Schuhe an und schau auf das Ziel, du musst die Bahn spüren, sondern schau auf Jesus Christus, konzentrier dich auf ihn und lauf so deinen Wettlauf oder deinen Lebenskampf. Wir sind aufgefordert, in unserem Glaubensleben in erster Linie erst einmal auf Jesus Christus zu schauen. Schau, wer er war, schau, wie er lief, warum er lief und schau, was aus seinem Lauf geworden ist. Was war das Resultat seines Laufs? Ich glaube, wenn ich das früher gehabt hätte, so ein Vorbild, der mir damals gesagt hätte, wie ich zu laufen habe, ich würde wahrscheinlich etwas mehr Ehrenurkunden rausgeholt haben. Der Schreiber des Hebräerbriefs geht diesen Weg auf Jesus Christus hinzuweisen im gesamten Brief über mindestens 10 Kapitel. Immer wieder macht er den Hebräern bewusst, dass wenn es um ihren Glauben geht, wenn sie vorwärts gehen möchten in ihrem Glaubensleben, dann ist Jesus derjenige, der den Unterschied macht zwischen Sieg oder Niederlage. Die Hebräer haben also nichts anderes als eine Entscheidung zu treffen, was will ich in meinem Glauben erleben? Will ich siegreich sein oder will ich auf einen der hinteren Plätze ankommen, vielleicht sogar verlieren? Das ist eine Frage, die auch für uns heute nicht unaktuell ist. Die Frage, die ein jeder von uns sich zu stellen hat. Was will ich, was erwarte ich von meinem Glaubensleben, von dem Lauf, den ich, wo ich aufgefordert bin, zu vollenden habe? Will ich siegreich sein? Will ich am Ziel ankommen oder begnüge ich mich damit, gar nicht erst loszulaufen vielleicht? Gar nicht erst die wichtigen und richtigen Entscheidungen zu treffen? Die Hebräer haben zu entscheiden, auf wen fixieren sie sich? Auf sich selbst, auf meine Fähigkeiten oder schaue ich auf Christus, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, Hebräer 12, Vers 2, der also seine Bahn gelaufen ist und das Ziel erreicht hat. Und genau das, liebe Gemeinde, ist wichtig auch für uns heute. Ich glaube, der Grund von vielen Schwächen, Niederlagen in unserem Glaubensleben liegt ganz einfach darin, weil wir unseren Blick auf etwas Falsches richten. Weil wir unseren Blick von Jesus wegrichten und etwas anderes im Fokus haben. Dass wir vielleicht sogar vergessen, wer Jesus eigentlich ist. Was er für dich und mich getan hat, welche Bedeutung er in unserem Leben haben kann und muss. Die Empfänger der Hebräer, und mit Sicherheit trifft das auch auf uns heute zu, diese Gemeinde bestand eigentlich aus ganz unterschiedlichen Menschen, Menschen unterschiedlicher Glaubensstand, sage ich mal. Da waren welche, die waren sehr vertraut damit, die wussten, was es bedeutet, für Christus, für den Glauben zu leiden. Es war eine Gemeinde, die auch im Leiden einiges erlebt hat. Da waren welche, die auch gezweifelt haben. Ist Jesus wirklich genug? Ist es genug, wenn ich mich auf ihn fokussiere? Und da waren noch einige, die gar keine Entscheidung getroffen haben, keine hundertprozentige Entscheidung getroffen haben für Jesus. Die zwar von ihrem Intellekt verstanden haben, um was es geht, und immer wieder kamen und sich die Botschaft angehört haben, so wie viele vielleicht von uns, aber die hundertprozentige Entscheidung für Jesus, die fehlte. Der Hebräerbrief versucht also, diese ganzen verschiedenen Menschen zu erreichen und hat eigentlich an alle nur eine einzige Antwort. Schau auf Jesus, richte deinen Blick auf Jesus. Die Antwort auf all deine Fragen, Sorgen und Nöte ist Jesus. Das ist seine einzige wahre und richtige Antwort auf die Situation der Hebräer. Man sagt, man weiß nicht, wer genau der Schreiber dieses Briefes ist. Ich bin der Meinung, es muss Paulus gewesen sein. Denn so logisch, wie dieser Brief manchmal aufgebaut ist und das Wissen, das sich dahinter verbirgt, es ist so tief, ich habe ihn in Vermutung. Aber ich lasse es mal offen. Und in den nächsten, und das, was der Schreiber des Briefes macht, er sagt, er geht diese logischen Schritte und sagt ihnen, wenn ihr, liebe Gemeinde, wenn ihr an das Wort von Propheten geglaubt habt, durch die Gott zu euch gesprochen hat, um wie viel mehr müsstet ihr eigentlich an Jesus glauben? Denn wenn der Vater jetzt durch ihn zu uns spricht, wenn ihr dem Mose nachgefolgt seid aus Ägypten in das Land Kanaan, wie viel mehr müsstet ihr jetzt eigentlich Jesus nachfolgen, der gesagt hat, ich bin der Weg zum Vater, der euch ein ganz anderes Ziel gibt, nämlich das Himmelreich. Wenn ihr den Dienst des Hohepriesters so wertgeachtet habt, weil dieser Hohepriester Jahr für euch in das Allerheiligste gegangen ist, um für euch Opfer zu bringen, wie viel mehr müsstet ihr an Jesus glauben, an ihm festhalten, der jetzt im absoluten Heiligtum, nämlich im Himmelreich ist. Wenn ihr an das Blut von Kälbern und Böcken geglaubt habt, die euch angeblich reinwaschen sollten von euren Sünden, wie viel mehr ist das Blut Jesu Christi wert, das der Vater für euch als Opfer hingegeben hat, für eure Sünden? Und wenn ihr meint, dass ihr für Christus leidet und meint, es geht euch nicht gut, wie viel mehr solltet ihr auf ihn schauen und zu sehen, wie hat er eigentlich für euch, Hebräer, für euch, Espelkämper, gelitten? Was hat er für euch alles aufgeben, hingeben müssen? Er gab sein Leben. Und darum, sagt er, darum, und jetzt kommen wir langsam aber sicher zu unserem Text und befinden uns im Hebräer Kapitel 12. Und da, wo wir ganz am Anfang aufgefordert werden, zu laufen und dabei auf Jesus Christus zu schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist die Basis, das ist die Grundaussage, nicht nur des Kapitels, sondern die Kernaussage des gesamten Briefes. Schaut auf Jesus, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Dann geht es weiter in den Versen 4 bis 11, da macht der Schreiber ihnen Mut. Er macht ihnen Mut, denn dieser Lebenslauf, der Glaubenslauf, ist natürlich nicht immer einfach. Und er blendet es nicht aus. Er sagt, ihr habt gelitten und ihr seid mit Leiden vertraut. Er blendet das nicht aus und er lässt, und er sagt, das Interessante ist aber, Gott weiß von diesem Leid und Gott lässt dieses Leid zu, denn am Ende bringt es Frucht der Gerechtigkeit. Am Ende ist dieses Leid ein Zeichen der Gotteskindschaft. Das Problem dabei ist aber, dass solche Schwierigkeiten und Nöte, in denen sich Kinder Gottes auch befinden, in unserem Glaubensleben, sie können uns lähmen. Sie führen ganz einfach zu, dass ein Kind Gottes sich untätig, dass er untätig, er oder sie untätig wird, wie es jetzt bei den Hebräern geschehen ist. Sie waren teilweise sehr stark entmutigt. Und der Schreiber versucht jetzt ihnen, nachdem er ihnen über zehn Kapitel hinweg Jesus Christus erklärt hat, ihnen jetzt Mut zu machen, aufzustehen und mit und für diesen Jesus vorwärts zu gehen. Ich lese uns Hebräer Kapitel 12, die Verse 12 bis 15. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Was für ein Text. Ich war erst einmal sehr am Zweifeln. Was willst du zu diesem Text sagen? Was für eine gewaltige Aussage. Was für Aufforderungen sind hier drin enthalten. Wir werden hier aufgefordert, aufzustehen und zu stärken. Wir sollen dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Wir sollen darauf achten, dass wir die Gnade Gottes nicht versäumen. Und das eine ist auf dem anderen aufgebaut. Es kann also kein Nachjagen geben, der Heiligung und dem Frieden, wenn ich nicht bereit bin aufzustehen, wenn ich mich müde fühle und wenn ich nicht bereit bin, meine Knie und meine Hände stark zu machen durch Jesus. Und weil das Aufstehen der erste Schritt ist, ein wichtiger Schritt ist, möchte ich uns erstmal mit diesem befassen. Ich habe zwei Punkte, über die ich mit uns nachdenken möchte. Punkt Nummer eins ist Aufstehen und Aufsehen auf Christus. Das zweite ist siegreich leben durch Christus. Aufstehen und Aufsehen auf Christus. Und in diesen In Vers 12 und 13 finden wir drei Aufforderungen, die das Aufstehen an sich beschreiben. Aufstehen im Glauben und Vertrauen auf Christus bedeutet, die schlaff gewordenen Hände und Füße wieder aufzurichten. Es bedeutet, bewusste Entscheidungen zu treffen und es geht hier um Heilung. Du und ich haben also eine Verantwortung für unser Leben. Und es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sich meine Verantwortung für mein Leben, dass mich davon entbindet. Die Aufforderung, die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie wieder aufzurichten, spricht von dieser Eigenverantwortung eines gläubigen Menschen für dein eigenes Leben. Bist du in erster Linie verantwortlich und du wirst am Ende keinem anderen die Schuld in die Schuhe schieben, der Grund ist, wenn du im Glauben Niederlagen erlebt hast. Hier haben wir im Text, finden wir keine Entschuldigung für ein lahme gewordenes Christsein. Im Gegenteil, wir haben genug Aufforderungen, aufzustehen und das, was lahm und müde geworden ist, wieder aufzurichten. Auch wenn die Schreiber ihm die Nöte der Hebräer wohl bekannt sind, er hat diese nie ausgeblendet. Nöte, die ihnen auch andere Menschen, andere Christen zugefügt haben. Sie haben von den frommen, gelehrten Juden viel Widerstand erlebt. Und sie hatten Grund, müde und ermattet zu sein. Aber ich finde in keiner einzigen Aussage eine Entschuldigung dafür, sitzen zu bleiben und lahm zu bleiben. Lahm und ermattet zu bleiben. Vers 13 sagt, einige Übersetzer nennen es etwas genauer wie meine, soll das, was lahm geworden ist, als Ziel, als Endziel wieder geheilt werden. Das, was lahm geworden ist, das passt doch besser zu den schlaff gewordenen Händen und erlahmten Knien. Es ist also hier nicht zu einem Menschen gesprochen, der lahm geboren wurde. Nein, es ist zu einem Menschen die Rede. Er spricht zu Kindern Gottes, deren Hände und Füße, die verlernt haben aufgrund negativer Erfahrungen vielleicht, verlernt haben, ihre Hände und Füße zu gebrauchen. Deswegen ist die Aufforderung zur Wiederherstellung: Richtet auf und geht los. So wie ein Läufer müde wird, wenn er läuft, wenn er lange läuft. Er kann straucheln und müde Knie bringen einen auch zum Straucheln. Sie können auch im Glaubensleben, können es Verletzungen sein, die uns zugeführt werden. Das war auch bei den Hebräern der Fall, ja? Sie haben viel Kritik erfahren von einigen Menschen. Und der Hebräerbrief beschreibt ihr Leiden, ihre Lähmung. Die Frage ist hier, wie gehen wir heute mit dieser Lähmung um? Verharre ich darin oder gehe ich gegen diese Lähmung an? Stehe ich auf und versuche trotz allem, ganz egal wer, ganz egal wie, ganz egal was in meinem Leben passiert ist, stehe ich auf und versuche vorwärts zu gehen. Durch wen passiert es? Durch wen kann es passieren? Kinder, was ist die Antwort? Jesus, ne? Die haben zugehört. Haben wir schon mal Enttäuschungen im Glaubensleben erlebt? Da bin ich mir überzeugt von der Botschaft Jesu. Ich bin vielleicht motiviert in dem einen Augenblick und möchte durchstarten mit ihm. Oder überhaupt eine Entscheidung für Christus treffen. Aber dann passiert irgendwas in meinem Leben, eine Enttäuschung. Und diese vermag mich zurückzuwerfen, vermag mich zum Sitzen bleiben zu bewegen. Ich glaube, ich muss hier auch nicht Beispiele dafür bringen, was wir Christen erfahren könnten, was solchen Enttäuschungen gleicht. Ich denke, jeder von uns weiß genau, um was es in seinem Leben geht, was er in seinem oder in ihrem Leben durchzuleben hatte, was einen zurückzuwerfen versuchte, das einem die Knie und die Hände erschlaffen ließ. Die Hebräer haben laut Kapitel 10, 32, sie haben viel Kampf erduldet. Die Rede ist von Leid, von Schmähungen, Bedrängnissen, von öffentlichem Preisgeben. Sie haben wirklich, menschlich gesehen, allen Grund, niedergeschlagen zu sein. Aber wisst ihr, was mich an diesem Text hier ein bisschen überrascht, was ich ehrlich gesagt vermisse und irgendwo erwartet hätte in diesem Text? Etwas mehr Sensibilität von dem Schreiber. Es müsste jetzt eine Art Ermutigung kommen. Vielleicht im Sinne von, ja, es wird schon wieder werden. Oder einige tröstende Worte, vielleicht sogar Verständnis für lahm gewordene Glieder angesichts der Nöte, die diese Gemeinde durchzustehen hatte. Aber nichts davon kommt. Im Gegenteil, der Schreiber fordert sie dazu auf eine beinahe für mich zu direkte Art und Weise die lahm gewordenen Knie trotzdem zu bewegen. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen. Menschen, die aufgrund einer Krankheit nicht aufstehen können und somit gefesselt sind an diesen Stuhl. Wer von euch kam schon mal auf die glorreiche Idee, so einem Menschen zu sagen, jetzt steh mal auf und hol dir deine Sachen selbst, sorge selbst für dein Leben? Das wäre unsensibel, das wäre sogar lästerlich demjenigen gegenüber, denn er oder sie kann ja nicht aufstehen. Es ist eine kranke Person, es ist vielleicht eine Lähmung dahinter. Warum, frage ich mich, geht der Hebräerbriefschreiber so weit, dass er scheinbar Gelähmten sagt, richtet eure Hände und eure Füße und eure Knie, richtet sie wieder auf? Versucht er sich hier etwa lustig zu machen über die Hebräer, die lahm sind? Ich denke nicht. Wisst ihr, was das Problem dieser hier im Text ist? Sie sind nicht wirklich lahm. Sie haben es nicht mal nötig, im Rollstuhl zu sitzen. Sie haben sehr gut funktionierende Muskeln, Sehnen und Knochen. Aber jetzt kommt das Aber. Sie wollen oder können scheinbar nicht, denn es ist etwas in ihrem Inneren passiert. Eine Verletzung, Ängste, Entmutigungen. Und diese haben dazu geführt, dass sie äußerlich lahm geworden sind, zu einem gelähmten Christsein gekommen sind. Und das, was sie innerlich erlebt haben, hat leider Einfluss auf das, was äußerlich mit ihnen geschieht. Einfluss auf ihr Denken, Einfluss auf ihr Reden, auf ihr Handeln. Und so begegnen sie auch ihrem Nächsten aus einer Position der Verletzung heraus. Anders kann es nämlich auch nicht sein, wenn ich mich verletzt fühle. Und das, was der Schreiber hier macht, ist, er erwartet von ihnen erst einmal eine Entscheidung. Und zwar geht los. Er sagt, bewegt euch. Ihr habt keinen Grund, den Lahmen zu spielen. Denn ihr seid es von euren Fähigkeiten her, von euren Gaben her, seid ihr alles andere als lahm. Jede wirklich gelähmte Person, wenn sie die Möglichkeit hätte, aufzustehen und loszugehen, der müsste das nicht zweimal sagen. Diese Person würde es sofort machen. Aber wir Christen, was das geistliche Leben angeht, wir sitzen oft nur da und fügen uns dieser Verletzung, weil wir missverstanden sind, weil vielleicht etwas in meinem Glaubensleben nicht so gelaufen ist, wie ich es erwartet hätte. Es kann auch sein, dass mir wirklich jemand von meinen Geschwistern auf eine falsche Art und Weise begegnet ist. Wir sind alle nur Menschen, wir machen unsere Fehler und es passieren nun mal Verletzungen. Ich denke, auch um solche Verletzungen geht es in einer Gemeinde. Nicht nur um das Müdewerden im Glauben. Aber das, was dann daraus geschieht, hat sehr viel Einfluss auf mein Glaubensleben. Und jetzt überlegt mal bitte ganz logisch. Und bleibt dabei bei dem Kern des Hebräerbriefs. Es wurde über Kapitel hinweg, deswegen habe ich das am Anfang deutlich sagen wollte, es wurde über Kapitel hinweg erklärt, welche Kraft diese Gemeinde hat in Jesus Christus. Lies dir die ersten 10 Kapitel des Hebräerbriefs durch und du wirst feststellen, dein Christsein ist ausgestattet mit 10.000 PS und mehr Kraft von oben. Welchen Grund kannst du haben, den Gang nicht einzulegen? Welchen Grund können wir haben, Jesus zu sagen, ja Herr, ich weiß, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass wenn ich schwach bin, bist du stark. Und ich weiß, dass du mich leiten willst bis ans Ziel. Aber momentan bin ich so schwach, weil ich bin gekränkt. Ich möchte lieber hier sitzen bleiben, einfach nur sitzen. Ist das eine Entschuldigung? Ist das nicht ein Schlag ins Gesicht des Herrn Jesus Christus? Er ist deine Kraft. Er ist unsere Kraft. Er ist die Kraft unserer Gemeinde. Was glaubt ihr, was mit Espelkamp geschieht, wenn wir anfangen loszugehen? Als die erste Gemeinde betete, da erbebte die Erde. Wenn wir losgehen, da wird die ganze Stadt beben, wenn alle sich einig wären, loszugehen. Was für eine Kraft haben wir in Jesus Christus? Ist uns das bewusst? Warum sitzen so viele von uns? Warum sitze ich so oft in meinem Leben? Ich glaube, ich ahne, was jetzt vielleicht einige von euch denken werden. Nämlich Folgendes. Alex, es ist zwar schön und fromm, was du da von dir gibst. Aber Alex, ich muss dir sagen, du hast keine Ahnung davon, was Verletzungen im Leben eines Menschen anrichten können. Es ist sehr gut möglich, dass du das jetzt denkst. Dann möchte ich dir sagen, du hast recht. Ich habe keine Ahnung davon, wie schlimm Verletzungen im Leben eines Menschen sein können und wie sie einen zu lähmen vermögen. Aber wenn es so ist, dann wünsche ich dir, dass du eine Ahnung davon bekommst, was es bedeutet, von Jesus Christus, durch Jesus Christus, von diesen Verletzungen geheilt zu werden. Ich wünsche dir, dass du das erfährst. Diese Heilung. Ich wünsche, dass wir unseren Blick abwenden. Abwenden von all dem, was uns ablenkt und was uns hindert, im Glauben vorwärts zu gehen, und hinwenden auf den, der den Kampf vollendet hat, auf Jesus Christus. Im Vers 13 geht es auch um die Frage nach dem Wie. Da heißt es, macht gerade Bahn für eure Füße oder mit euren Füßen. Ich denke, beides ist eine richtige Übersetzung. Triff eine Entscheidung. Richte dich auf und triff eine Entscheidung, eine gerade Bahn zu gehen. Wenn ich euch jetzt frage, möchtest du eine gerade Bahn gehen in deinem Glaubensleben? Wer möchte das? Ich glaube, alle werden sich melden. Denn jeder hat den Wunsch, eine gerade Bahn zu gehen in seinem Glaubensleben. Ich denke auch, dass es uns noch nie aufgefallen ist, dass ein Läufer, wenn er einen Wettlauf bestreitet, einen Abstecher macht, mal auf die linke Bahn, mal auf die rechte Bahn und versucht, in einem Zickzackkurs am Ziel anzukommen. Der wird niemals siegreich sein. Er wird demotiviert werden. Warum ist es wohl für einen Christen so wichtig, eine gerade Bahn zu gehen? Was bedeutet es, eine gerade Bahn in meinem Christsein zu wählen? Was ist die gerade Bahn? Viele von uns aus unserer Gemeinde lesen gerade das Buch von David Platt, Keine Kompromisse. Und David Platt schreibt in diesem Buch, dass wir Kinder Gottes, wir die modernen Christen, es gelernt haben, das Wort Gottes unserer Situation anzupassen. Wir haben es ganz einfach gelernt, einen Glauben zu leben, wie er für mich persönlich am besten passt. Ich habe ihn mir ganz einfach zurechtgeschoben. Ich habe ihn mir zurechtgerückt. Und es ist für mich zur Wahrheit geworden, obwohl diese Wahrheit schon lang nicht mehr aus dem Wort Gottes stammt. Aber es passt gerade so schön in mein Christsein. Woher weiß ich, was die wahre, die wirklich gerade Bahn ist, wo ich zu laufen habe, wie ich zu laufen habe? Ganz einfach. Mach die Bibel auf und fang an, darin zu lesen. Das ist die gerade Bahn. Lies nicht irgendwas. Lauf nicht irgendwelchen Hobbys nach, wenn du merkst, dass deine Bahn nicht geradeaus geht, sondern es ist Zeit, das Wort Gottes aufzuschlagen und anfangen zu erkennen, was ist die gerade Bahn für mein Leben. Liebe Jugend, ihr steht, die meisten von euch stehen vor der Partnerwahl. Was ist die gerade Bahn in der Frage der Partnerwahl? Was möchte Gott von mir? Wenn ich mich in dem Wort Gottes nicht auskenne, werde ich niemals herausfinden, was gerade Bahn ist. Du und ich, wir sind selber verantwortlich dafür, für diese gerade Bahn. Du und ich, wir haben dafür zu sorgen, dass wir uns auskennen in diesem Buch, in dem Wort des Lebens. Du und ich, wir haben eine Verantwortung, und wenn wir nicht wissen, was da drin steht, ich garantiere dir, dann geht dein Leben keine gerade Bahn. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das ist die gerade Bahn. Und wer von uns sich auf das Wort ausrichtet, bereit ist, nach diesem Wort zu leben, der geht eine gerade Bahn. Frage dich heute ganz praktisch, wie wichtig ist dir das Wort Gottes? Natürlich werden wir sagen, es ist uns allen wichtig. Dann gehe ich davon aus, dass du jeden Tag darin liest und darin forschst und versuchst, immer tiefer und tiefer in das Wort hineinzugraben. Das müsste nämlich der Fall sein, wenn dir das Wort wichtig wäre, wenn du eine gerade Bahn in deinem geistlichen Leben gehen möchtest. Ansonsten muss ich mir vielleicht eingestehen, dass es mir doch nicht ganz so wichtig ist. Wisst ihr, warum es wichtig ist, eine gerade Bahn zu gehen? Es geht hier um Heilung. Wir sollen geheilt werden. Das, was müde und krank ist und lahm ist, soll geheilt werden. Wisst ihr, wenn ich zum Arzt gehe, weil ich krank bin und feststelle, dass dieser mir jeden dritten Tag ein anderes Medikament verschreibt, weil er scheinbar selbst nicht weiß, was mit mir los ist, ich würde sofort den Arzt wechseln, weil das ist kein guter Arzt. Kann es sein, dass ich für meine Geschwister so ein Arzt bin, der keine gerade Bahn zu gehen vermag, der ich meinen Glauben meinem Leben angepasst habe und mal so und mal anders lebe, das Wort Gottes nicht immer ernst nehme? Damit das Lahme nicht vom Wege abkommt, sondern vielmehr geheilt wird, ist es uns bewusst, dass es geistlich Lahme gibt, auch in unserer Gemeinde, und dass wir eine Verantwortung tragen, jeder von uns eine Verantwortung trägt für die Geschwister, und dass du zu einem Hindernis wirst, weil man vielleicht auf dich schaut, dass du aber für die Lahmen zum Hindernis wirst, weil du nicht in der Lage bist, eine gerade Bahn zu gehen. Die Hebräer waren verletzt. Die Hebräer haben gezweifelt. Die Hebräer waren unentschlossen. Und das Einzige, was der Schreiber hier sagt, ihr, die ihr stark seid, macht gerade Bahn und helft dadurch einander. Tragt diese Schwachen. Ich finde, es ist schlimm, wenn man ein gelähmtes Christsein lebt. Aber ich finde, es ist genauso schlimm, wenn ich es sehe und nicht darauf reagiere, als Bruder oder als Schwester. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich eine sehr schwere Zeit der Entmutigung auch hatte in meinem Glaubensleben. Da habe ich mir ernsthaft überlegt, wo geht mein Weg hin? Und ich war offen für alle Türen. Wisst ihr, was dann geschah? Dann kamen einige Geschwister, die haben meine Bahn geebnet. Die haben mich durchgetragen. Die haben mir Mut gemacht. Das ist die Art und Weise, zu der wir aufgefordert werden, füreinander Verantwortung zu überleben, zu übernehmen. Siegreich leben. Ich komme zum zweiten Punkt und werde mich beeilen. Siegreich leben geschieht nur durch Christus. Ich lese nochmal den Vers 14 und 15. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume und dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil einrichtet und viele durch sie befleckt werden. Das ist interessant. Jemand, der gerade noch lahm war, sich nicht bewegen konnte, ist jetzt plötzlich zum Jäger geworden. Ist jetzt plötzlich aufgefordert, nachzujagen. Nachzujagen einer Beziehung, die im Frieden ist. Eine Beziehung, die auf Frieden aufgebaut ist, untereinander. Und einer Heiligung. Heiligung durch Christus. Und die Tatsache, dass wir dem Frieden und der Heiligung hier aufgefordert werden, nachzujagen, das spricht für die Dringlichkeit dieser wichtigen Punkte. Das spricht nicht dafür, ich lasse mir Zeit, ich muss erst mal darüber nachdenken, mal sehen, vielleicht komme ich morgen dazu, um diesem nachzujagen. Nein, es ist dringlich, wenn du jetzt merkst, da ist kein Frieden, da ist Stockung in meiner Heiligung, dann ist da die Aufforderung, nachzujagen, loszulaufen und zu reagieren auf diese Situation. Der Friede Gottes, der Friede untereinander sollte das Ziel eines jeden Christen sein. Und damit ist nicht gemeint der Friede zu dem besten Kumpel. Damit ist gemeint der Friede zu demjenigen, der mir öfter auch mal querkommt. Mit dem ich mich vielleicht nicht so gut verstehe und wo offensichtlich Differenzen sind. Hier gibt es aber keine Ausnahme. Der Schreiber sagt, jagt dem Frieden nach mit jeder Mann. Jeder Frau, will ich auch sagen. Wir sind ja heute im 21. Jahrhundert, ja, muss man mit erwähnen, sonst fühlen sich die Frauen vielleicht nicht angesprochen. Aber ihr versteht mich, jeder ist angesprochen. Wir sind aufgefordert, dem Frieden mit jedem nachzujagen. Das ist auch eine Verantwortung, die wir füreinander haben. Wenn du merkst, dass da Unfrieden ist, wenn du selbst vielleicht Unfrieden hast, gegenüber einer anderen Person. Es kann sogar sein, dass diese Person es nicht mal merkt. Es ist vielleicht unbewusst passiert oder sie denkt, alles ist geklärt, aber da ist etwas, was in dir wühlt und es dich lähmt und es dir innerlich Schmerzen bereitet. Dann hast du eine Verantwortung, hinzugehen und es zu bereinigen, damit wieder Friede in eure Beziehung einströmt. Stört es uns, wenn ich weiß, dass da Unfrieden ist zwischen mir und jemand anderem? Ganz ehrlich, stört es dich, wenn du irgendwo merkst, da ist nicht kein hundertprozentiger Friede, dann frage dich, stört es dich? Und wenn deine Antwort ist nein, dann stimmt was nicht in deinem Leben. Dann läuft da irgendetwas falsch. Denn ein Kind Gottes jagt dem Frieden nach. Ich glaube, dass wir viele Gespräche, die wir führen müssen, nicht führen müssten, wenn wir alle dem Frieden nachjagen würden in sämtlichen Beziehungen unserer, ja, wo wir auch stehen. Das zu erkennen, ist ein Prozess der Heiligung. Und dann bin ich dann beim nächsten Punkt. Das ist das Zweite, was hier angesprochen wird. Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung, liebe Gemeinde, wir haben schon das Thema über die Heiligung gehabt. Und wir wissen, Heiligung ist nichts anderes als Gottes Wirken in meinem Leben. Gottes verändernde Wirken in meinem Leben. Das ist Heiligung. Gott, dem ich mein Leben übergebe habe, beginnt von dem Tag an, mein Leben zu verändern. Und das geschieht mein ganzes Leben lang. Wenn du also sagst, dass du in einem Prozess der Heiligung lebst, dann verändert Gott dich Schritt für Schritt zu einem Bild, wie er es in dir sehen möchte. Spürst du das Reden Gottes heute noch? Spürst du noch, wenn Sünde in deinem Leben ist? Spürst du, wie er dich auffordert, gegen Sünde anzugehen? Oder hast du gelernt, mit der Sünde zu leben? Ist das Heiligung? Sind wir sensibel für das Reden Gottes? Tue ich das, was ich tue, immer im Einklang mit seinem Willen? Wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, dass Gott dich angesprochen hat, wenn du dich nicht erinnern kannst, was Gott in deinem Leben getan hat, überleg mal ganz praktisch, Heiligung ist ein Prozess der Veränderung. Kannst du mir sagen, was Gott in den letzten Jahren in deinem Leben getan hat? Was hast du zugelassen? Was durfte Gott an deinem Leben, an deiner Einstellung, an deinem Denken und Handeln, was durfte Gott in deinem Leben verändern? Was durfte er tun, um dich zu heiligen? Fällt dir etwas ein? Können wir offensichtliches Unrecht tun, ohne mir dabei Gedanken zu machen, ob es meinen Herrn und Heiland vielleicht kränkt? Können wir das? Wenn ja, dann muss ich mir die Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus mit meiner Heiligung? Dann sollten heute und hier eigentlich sämtliche Alarmglocken angehen und du solltest losjagen nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir alle bedürfen der Gnade Gottes, wenn ich nicht bereit bin, mich von ihm verändern zu lassen. Achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade versäumt. Ich lese zum Schluss die Verse 16 und 17. Dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er, nachdem er verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum mehr zu Buße. Was für ein trauriges Beispiel für ein Leben, das nicht bereit war zur Heiligung. Wisst ihr, was im Leben von Esau geschah? Er hat etwas Großartiges. Er hat sein Erstgeburtsrecht verkauft an seinen Bruder Jakob. Und was war dann sein Preis? Eine Suppe, ein Gericht. Es war für ihn in dem Augenblick der Hunger so wichtig, dass er dafür bereit war, sein Erstgeburtsrecht einzutauschen. Wie armselig ist das eigentlich? Was war die Folge? Wisst ihr, dass das nur der erste Schritt war? Dass diese Entscheidung, aber eine falsche Entscheidung, nur der erste Schritt war in die falsche Richtung. Daraufhin verlor er den Segen des Vaters und wird in unserem Text als Unzüchtiger und Gottloser betrachtet. Das ist interessant. Und bitte versuchen wir hier nicht, ihn zu rechtfertigen, denn Jakob hat ihn ja betrogen. Wisst ihr, was eigentlich sein müsste? Hätte Esau seine Bahn geebnet, hätte Esau im Vorfeld dafür gesorgt, gewusst, was richtig und was falsch ist, hätten 1000 Jakob kommen können, die hätten ihn nicht um sein Erstgeburtsrecht und auch nicht um sein Erbe bringen können. Er hatte ein Problem. Er war nicht bereit, seine Bahn zu ebnen. Er war nicht bereit, nach dem Wort Gottes zu leben. Er geht sogar später einen Schritt weiter und das zeigt den Charakter dieses Mannes. Um dem Vater eines auszuwischen und gegen das Gebot zu handeln, holt er sich eine Frau aus einem fremden Volk, eine Ungläubige, und heiratet diese. Er lebt sein eigenes Ding. Er war ein Sturkopf. Er ist nicht bereit, gerade Wege zu gehen. Er ist nicht bereit, seine Bahn zu ebnen. Und das ist ihm zum Fallstrick geworden. Was würdest du eintauschen für das Himmelreich? Gibt es etwas, was wir aufs Spiel setzen würden? Gibt es etwas, was mir lieber wäre, als am Ziel anzukommen, als siegreich zu sein, als bei Jesus Christus anzukommen? Gibt es etwas? Bei Esau war es eine Suppe. Wenn du heute Entscheidungen triffst, die momentan begründet sind, wenn du Entscheidungen triffst, die nicht richtig sind, und du weißt es und du tust es doch, dann musstest du dir das zweimal überlegen. Esau hat es gemacht. Und wo ist er gelandet? Er war am Ende nicht mehr in der Lage zu differenzieren, was ist richtig, was ist falsch. Für ihn war alles okay. Ich wünsche uns, liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass wir in der Kraft Christi bereit sind, aufzustehen. Dass wir unsere eigenen müden Hände und Knie aufrichten und losgehen in Christus. Ich wünsche uns, dass jeder stark wird im Wort Gottes, dass wir durch das Wort ebene Bahnen zu gehen vermögen. Ich wünsche, dass dadurch unsere Gemeinde stark wird, geheilt wird, dass derjenige, der schwach ist, wieder stark wird. Ich wünsche uns, dass wir ein siegreiches Leben führen, dass wir heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte siegreich sein, mit und durch Jesus Christus. Gottes Segen dir in deiner Entscheidung. Es ist eine lebenswichtige Entscheidung. Amen.